Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Gerhard Schröder.
Guten Tag und herzlich willkommen. Wir sprechen heute über das Bürgergeld. Vor 2 Jahren ist es eingeführt worden. Die größte Sozialreform seit 20 Jahren, das sagt die SPD. Eine Abkehr von den ungeliebten Hartz-IV-Regelungen sollte es sein. Das Bürgergeld ist gescheitert, sagen dagegen CDU und CSU und kündigen an, wir werden es wieder abschaffen. Zeit also für eine Bilanz. Ist unser Sozialsystem mit dem Bürgergeld tatsächlich sozialer und gerechter geworden? Wo gibt es Reformbedarf und ist das zentrale Ziel, nämlich mehr Langzeitarbeitslose wieder in Arbeit zu bringen, erreicht worden? Darüber rede ich heute in Tacheles mit Enzo Weber. Er ist Arbeitsmarktexperte des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung IAB in Nürnberg. Guten Tag, Herr Weber.
Hallo, Herr Schröder.
Herr Weber, Hubertus Heil, der Arbeitsminister, hat bei der Einführung des Bürgergelds gesagt, das ist eine der größten Sozialreformen seit 20 Jahren. Kritiker sagen, Bürgergeld, das ist doch nur alter Wein in neuen Schläuchen, sprich Hartz IV mit neuem Namen. Wer hat recht?
Nun, meistens liegt die Wahrheit ja irgendwo in der Mitte. Also ich glaube, in der ganzen Debatte sollte man die Dinge nicht so hoch, aber auch nicht so tief hängen, sondern einfach wirklich mit Augenmaß schauen, wie sollten wir am besten eigentlich Arbeitsmarktpolitik verfolgen. Und da gab es dann mit der Bürgergeldreform schon einige Änderungen. Es war jetzt auch nicht so, dass wir damit in einer komplett anderen Systemwelt dann gelandet sind, aber schon eine Reihe von Dingen, die dann tatsächlich anders justiert wurden als vorher.
Aber ganz konkret, was hat sich geändert oder auch wie viel Hartz IV steckt noch im Bürgergeld?
Also man kann ja überlegen, was macht so ein System überhaupt aus? Also da gibt es verschiedene Stellschrauben, die man einstellen kann. Und da wurde dann im Bürgergeld auch tatsächlich gedreht und im Wesentlichen auch in eine andere Richtung, als das mit Hartz IV gemacht wurde. Also erinnern wir uns, Mitte der 2000er Jahre, Massenarbeitslosigkeit. Man hat irgendwie versucht, den Arbeitsmarkt in Bewegung zu bringen und dafür durchaus auch den Druck erhöht, auch in der Arbeitssuche. Bürgergeld hat dann gesagt, wir haben Arbeitskräfteknappheit, wir haben wandelnde Anforderungen, Transformation, wir wollen stärker auf Qualifizierung, auf berufliche Entwicklung, auf individuelle Unterstützung, auf Kooperation setzen. Und genau so sahen dann die Maßnahmen auch aus. Also es gab nicht mehr den Vorrang für die Vermittlung, sondern Qualifizierung gleichberechtigt. Es gab nicht mehr die strikte Eingliederungsvereinbarung, sondern Kooperationspläne, die eher auf einer Zusammenarbeitsebene liegen. Es wurden die Sanktionen runtergenommen. Also wenn man dann Pflichten verletzt, was passiert dann? Wie stark wird dann gekürzt? Und man konnte zum Beispiel auch längere Zeit in einer Karenzzeit 1 Jahr mehr vom Vermögen oder auch höhere Wohnkosten behalten.
Das Thema Sanktionen steht ja immer wieder in der Kritik. Das war schon zu Hartz-IV-Zeiten so. Das ist jetzt auch beim Bürgergeld so. War es richtig, die Sanktionen runterzufahren, also aufzuweichen, nicht so stark zu strafen, wenn jemand zum Beispiel nicht zu einem Termin gekommen ist oder auch, wenn er einen Job nicht annimmt?
Sanktionen sind eine Medaille mit 2 Seiten. Wir sehen einerseits, ja, Sanktionen erhöhen schon die Jobaufnahme. Und das passiert, wenn sie verhängt werden. Aber das passiert auch schon im Vorhinein, weil Menschen einfach nur dadurch, dass Sanktionen existieren, ihr Verhalten anpassen, um eben erst gar nicht sanktioniert zu werden. Das heißt, die eigentliche Sanktionsstatistik zeigt dann eben auch nicht die ganze Relevanz von Sanktionen. Insofern, ganz ohne geht's nicht. Aber wir sehen auch, wenn man da zu stark, zu lang den Druck zu stark erhöht, dann bekommt man Effekte in genau die andere Richtung. Also dann verlieren Menschen das Vertrauen, dann wenden sie sich ganz ab vom Jobcenter, dann fühlen sie sich bestraft oder dann werden sie auch gedrückt in Jobs, die wenig nachhaltig sind, die gering bezahlt sind, wo sie dann vielleicht schnell wieder zurück sind. Das heißt, gerade in der Sanktionsdebatte gilt, die Extreme, die Stereotype, die helfen uns nicht weiter, sondern wir brauchen das Augenmaß. Wir brauchen eine Regelung mit vernünftigem Maß, nicht zu viel, nicht zu wenig. Und dann kann man damit auch gut arbeiten.
Und dieses Maß hat das Bürgergeld gefunden?
Also im Bürgergeld waren die Sanktionen schon relativ weit runtergenommen worden. Also ganz konkret, es wurde so eine Treppe eingeführt. Bei der ersten Pflichtverletzung, da kann es eine Kürzung geben von 10% für einen Monat. danach von 20% für 2 Monate, dann von 30% für 3 Monate. Also mit 10% für 1 Monat anzufangen, das ist schon relativ wenig, auch wenn man im Blick haben muss, es geht um Menschen, die echt nicht viel haben. Also da sind 10% nicht unbedingt total irrelevant, aber es ist schon ziemlich weit runtergegangen. Dementsprechend kann man sagen, vielleicht war das etwas zu niedrig, aber jetzt dann wieder in das andere Extrem zu schwenken und gleich die Totalsanktionen auf den Tisch zu legen, also wirklich 100% dauerhaft weg, das geht sehr weit in die andere Richtung. Wir müssten uns dazwischen einpendeln.
Dieses Extrem, das Sie nennen, das hat Carsten Linnemann, der Generalsekretär der CDU, formuliert. Er hat gesagt, das Bürgergeld ist gescheitert, wir werden es kippen und es muss wieder der Grundsatz herrschen, wer nicht arbeiten will, der hat auch keinen Anspruch auf Sozialleistung. Also komplette Streichung der Grundsicherung, da würden Sie sagen, das ist nicht vertretbar?
Also in bestimmten Fällen mag das schon vertretbar sein und durch auch unter geltender Rechtslage ist das ja möglich, wenn nämlich wirklich ein Jobangebot, das unmittelbar vorliegt und das die Bedürftigkeit beendet hätte, wenn das abgelehnt wird und das dann innerhalb eines Jahres nochmal passiert, das ist die geltende Rechtslage, dann ist eine solche Sanktion möglich. Man sieht an den extrem geringen Fallzahlen bisher, dass das aber kaum praktikabel ist. Also es gab ja ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts dazu.
2019, ja.
2019, genau. Und da wurden die Sanktionen übrigens gegenüber den vorherigen Hartz-IV-Zeiten auch schon deutlich runtergenommen. Das war nicht alles durch die Bürgergeldreform, sondern auch 2019 nach dem Gerichtsurteil kam schon einiges zustande.
Das Bundesverfassungsgericht hat ja damals gesagt, das ist nicht verhältnismäßig. Das Existenzminimum ist ja das, was wir definiert haben als das, was ein Mensch zum Leben braucht. Also wir können die Leute ja nicht verhungern lassen. Also wäre das überhaupt möglich, jetzt generell zu sagen, also wer einen Job nicht annimmt, dem zahlen wir nichts mehr? Würde da nicht das Bundesverfassungsgericht wieder auf den Plan treten?
Es ist nicht grundsätzlich unmöglich. Aber die Hürden liegen sehr hoch. Und genau da liegt die Krux. Also die Hürden liegen so hoch, dass man dann, Sie haben gesagt, Verhältnismäßigkeit. Also die Latte der Verhältnismäßigkeit liegt sehr hoch. Das Jobangebot muss unmittelbar da sein. Es muss auch dauerhaft weiterhin verfügbar sein. Es muss dazu geeignet sein, wirklich den Leistungsbezug zu beenden. Und das heißt im Klartext, das endet in der Praxis halt oft unpraktikabel. Deswegen ist diese starke Fokussierung auf eine Gruppe, die wir Totalverweigerer nennen, glaube ich, auch nicht unbedingt zielführend, sondern wir sollten die Gesamtwirkungen von Sanktionen im Blick haben. Da gibt es positive, da gibt es negative. Wir sollten Sanktionen so ausformulieren, dass sie praktikabel werden. Ein Beispiel, 100% Sanktion greift extrem stark in die Lebensverhältnisse ein. Vielleicht auch von Menschen, die das nicht vertragen in ihrer Lebenslage, weil die oft sehr kompliziert sein kann. Wenn man stattdessen sagt, ja, aber einen gewissen Hebel brauchen wir aber schon, dann könnte man sagen, nicht so stark reingreifen, nicht 100%, aber vielleicht längere Sanktionen, dann hat man schon auch einen stärkeren Hebel. Und wenn dann die Mitwirkung wieder einsetzt, wenn es dann wieder funktioniert, könnte man sagen, dann heben wir das auf und vielleicht sogar auch rückwirkend. Da hat man dann nämlich, wenn man rückwirkend aufhebt, einen viel stärkeren finanziellen Hebel, aber man erhöht den Druck nicht.
Sie haben das Stichwort genannt, Totalverweigerer. Von wie vielen Leuten sprechen wir da? Ist das eine symptomatische Gruppe, eine Gruppe, die tatsächlich relevant ist, wenn wir diese 4 Millionen erwerbsfähigen Bürgergeldbezieher nehmen, von denen ja tatsächlich nur 1,7 Millionen arbeitslos gemeldet sind?
Genau, man muss genau hinschauen. Arbeitslos bedeutet, ich bin arbeitsfähig, ich stehe dem Arbeitsmarkt auch wirklich zur Verfügung. Das sind diejenigen, die jetzt dann tatsächlich gerade für die Vermittlung relevant sind. In der größeren Zahl, da sind zum Beispiel auch Menschen, die gerade eine Bildungsmaßnahme durchlaufen. Da ist es ja nicht Sinn der Sache, dass die abbrechen, um sofort in einen Job zu gehen, sondern das sind ja auch gewollte Dinge. Das heißt, wir müssen wirklich auf die Arbeitslosen am Ende schauen. Und auch da muss man ja feststellen, das sind ja auch nicht immer dieselben. Also es ist ja nicht so, dass da 1,7 Millionen Personen dauerhaft in der Grundsicherung sind, die man nur mal alle in die Jobs rüberschieben müsste, sondern auch da gibt sehr viel Bewegung rein und raus. Das
heißt, wenn ich nochmal auf die Frage zurückkommen darf, über welche Gruppe sprechen wir hier? Wie groß ist die? Ich habe Zahlen gesehen, das bewegt sich im unteren einstelligen Prozentbereich, also unter 3% der Bürgergeldbezieher, die auch sagen, nee, den Job nehme ich nicht an. Ist das so eine marginale kleine Gruppe?
Also was man da an Statistiken hat, das sind diejenigen, die tatsächlich sanktioniert werden aus diesen Gründen, weil sie einen Job oder eine Ausbildung abgelehnt haben. Der Fokus auf diese Gruppe ist nicht unbedingt sinnvoll. Diese Gruppe ist in der Tat klein. Da geht es nicht um Hunderttausende, da geht es auch nicht um viele Zehntausende. Das ist niedriger. Also diese Zahlen sind klein, aber man muss eben auch sehen, daraus folgt dann nicht automatisch das Urteil, ja dann sind Sanktionen ja auch gar nicht so wichtig. Denn die wesentliche Wirkung von Sanktionen, die setzt da ein, wo Menschen ihr Verhalten schon anpassen, damit sie überhaupt erst gar nicht in diese Gruppe reinkommen, die dann sanktioniert wird. Und da haben sie auf den gesamten Arbeitsmarkt den wesentlich größeren Effekt als bei der kleinen Gruppe, um die es bei Sanktionen dann tatsächlich geht.
Das sagt Professor Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung heute in Deutschlandfunk Kultur zu Gast. Sie hören die Sendung Tacheles. Wir sprechen über das Bürgergeld und die Frage, wie können Langzeitarbeitslose wieder Fuß fassen auf dem Arbeitsmarkt. Herr Weber, wenn wir uns jetzt ein paar Zahlen anschauen, seit der Einführung des Bürgergeldes hat sich tatsächlich die Zahl der Bezieher um fast 300.000 erhöht auf 4 Millionen. Also das hat nicht so gut geklappt offenbar. Ist die Bürgergeldreform schuld, dass wir mehr erwerbsfähige Bürgergeldbezieher haben?
Also die erste Antwort ist, die Bürgergeldreform kam zu Zeiten, die einfach insgesamt schwierig sind. Wir stecken in einem Wirtschaftsabschwung und der ist nach unseren Analysen der wichtigste Grund dafür, dass leider die Arbeitslosigkeit und auch die Empfängerzahlen gestiegen sind. Daneben sehen wir auch, die Schwierigkeiten nehmen einfach zu. Also es gibt zum Beispiel immer mehr Arbeitssuchende, die über keine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen. Das sind in dem Bereich mittlerweile über 2/3, nur dass man sich die Dimension klar macht und das ist steigend. Gleichzeitig stellen wir aber auch fest, ja, ein gewisser Teil bei der Verringerung von Jobaufnahmen, der ging auch tatsächlich auf die Erleichterungen zurück, die in den Bürgergeldregelungen drin waren. Also sprich, dass der Druck einfach ein Stück weit gesenkt wurde. Das muss nicht per se ein Problem sein, wenn es dafür auf der anderen Seite der Waagschale auch etwas gibt, nämlich nachhaltigere Jobs, höherwertige Jobs, bessere berufliche Entwicklung. Das ist aber bis jetzt, und das ist der eigentliche Punkt, noch nicht so richtig in Gang gekommen. Also die Qualifizierung hat noch nicht angezogen. Wir sehen auch noch keinen Effekt dafür, dass Menschen in höherwertige Jobs vermittelt wurden. Also da auf der Seite der Qualifizierung, der individuellen Unterstützung, wo man wirklich Menschen voranbringen kann, da bräuchten wir eigentlich mehr von der Bürgergeldidee und da müssen wir auch mehr investieren.
Da kommen wir gleich sicherlich noch dazu. Vielleicht noch ein Punkt, nicht ganz unwichtig ist ja auch, dass seit 2022, da hat Russland den Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen und seitdem sind über 1,2 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine nach Deutschland gekommen und Deutschland, die Bundesregierung und die Opposition waren sich da einig. Ukrainische Flüchtlinge kommen sofort ins Bürgergeld. Das hat natürlich die Zahlen auch erheblich erhöht.
Das hat die Zahlen in der Tat erheblich erhöht. Das war kurz vor der Bürgergeldreform, aber da geht es dann schon um Hunderttausende. Das ist absolut richtig. Jetzt muss man sehen, der entscheidende Punkt ist am Ende, dass wir die arbeitsmarktpolitische Unterstützung haben. Also bei der ganzen Frage, sollen Ukrainerinnen und Ukrainer Bürgergeld bekommen oder nicht, ist eigentlich gar nicht die Geldleistung das alles Entscheidende, sondern die Dienstleistung, die arbeitsmarktpolitische Unterstützung, die Vermittlung, die Qualifizierung, die Sprachförderung. Alles das muss funktionieren. Alles das ging am Anfang sehr langsam. Da gab es auch sehr lange Wartezeiten, zum Beispiel auch die Kurse. Da haben wir viel an Boden verloren. Mittlerweile ist die Integrationsquote in Beschäftigung bei Ukrainern so im Mittelfeld in Europa angekommen. Wir sehen aber zum Beispiel bei den Geflüchteten, die in 2015, 2016 gekommen waren, Syrien und andere, dass Deutschland da wirklich mit der besten Integrationsquote in Europa dasteht. Das heißt, so eine nachhaltige Strategie, die lohnt sich schon, aber wir sollten wirklich stärker gleichzeitig auf Erwerbsintegration, also Vermittlung in Jobs und dann berufsbegleitend Qualifizierung und Sprachförderung setzen, damit wir auch noch mal schneller vorankommen.
Das sagen ja auch Praktiker, wenn man sich mit denen in den Jobcentern, in den Arbeitsagenturen unterhält. Wie bekommt man Leute, die lange aus dem Job sind, Langzeitarbeitslose, die ein Jahr, teilweise 3, 5, 7 Jahre nicht mehr gearbeitet haben, wie kriegt man die wieder rein? Das ist ja keine banale Frage, sondern da sind die Qualifikationen oft veraltet. Da gibt es auch noch zum Teil ganz andere Probleme, die die haben, die es erschweren, die wieder in einen Job zu vermitteln. Das heißt, der Ansatz, den das Bürgergeld hatte, nämlich bessere Betreuung, individuellere Betreuung, konnte der eingelöst werden? Werden Langzeitarbeitslose jetzt besser betreut?
Der Ansatz ist in der Tat der ganz entscheidende. Denn wir sehen, die Lebenslagen, die sind oft nicht einfach und es sind individuelle Punkte. Es liegt in den seltensten Fällen einfach nur daran, dass jemand nicht will, sondern es kommen verschiedenste Dinge zusammen und dementsprechend muss man auch in der Lage sein, wirklich in den einzelnen Fällen ganz individuell zusammenzuarbeiten und zu unterstützen. Und dafür, da braucht man die geeigneten Regeln, aber da braucht man auch einfach die Kapazität. Und die Kapazität, die ist in letzter Zeit eher knapper geworden. Also Sie sagten ja schon, es sind deutlich mehr Arbeitssuchende geworden. Gleichzeitig haben wir keinen Zuwachs bei der Kapazität. Das heißt, da zu investieren in die Betreuungsschlüssel, in die individuelle Arbeit und dann auch in die Qualifizierung. Das ist ganz entscheidend. Das schließt gleichzeitig wieder nicht aus, dass man auch bei anderen Stellschrauben des Bürgergelds auch wieder Dinge ändern kann. Wir brauchen am Ende alle Register und nicht dieses einerseits, andererseits, das die Debatte so häufig beherrscht.
Das versuchen ja einige Jobcenter und Arbeitsagenturen schon seit Jahren. Die sagen, wir gehen zu den Langzeitarbeitslosen, wir besuchen die, wir kümmern uns um die und das hat dann mittellangfristig tatsächlich gute Wirkungen. Da finden wir erstmal heraus, was sind das für Probleme, die die haben? Was können die für einen Job machen? Brauchen die vielleicht eine Qualifizierung? Und dann funktioniert das. Das Problem ist nur, Sie haben das angerissen, an dieser individuellen Betreuung mangelt es ganz oft noch, weil schlicht in den Jobcentern dafür das Personal fehlt. Also müsste da nicht aufgerüstet werden, müsste da nicht in der Arbeitsverwaltung, in den Jobcentern, die Arbeit darauf konzentriert werden und die Frage, warum wird das nicht gemacht?
Also am Ende wissen wir natürlich, viele Dinge in dieser Welt müssen finanziert werden und die Finanzierungsspielräume sind in der vergangenen Zeit auch durch die Krisen deutlich enger geworden. Aber ja, wir brauchen die Investitionen in diesen Bereich und sie würden sich am Ende auch für die staatlichen Haushalte lohnen. Also ein Fall der Arbeitslosigkeit in der Grundsicherung kostet die öffentlichen Haushalte pro Jahr mehr als 25.000 Euro. Das heißt, eine Investition, um Arbeitslosigkeit hier nachhaltig zu senken, die würde sich schon rein für die öffentlichen Haushalte auch irgendwann rechnen. Und es geht ja nicht nur um die öffentlichen Haushalte, es geht ja vor allem um das Schicksal der Menschen und auch natürlich um die Kapazität und die Fachkräfte für die Wirtschaft und die Wertschöpfung, die wir damit erreichen können. Aber schon für die öffentlichen Haushalte würde es sich lohnen. Das heißt, hier mehr zu investieren, aber gleichzeitig auch nicht alles mit Geld zuzuschütten, sondern schon auch darauf zu achten, dass wir die Effizienz brauchen, dass wir die Regeln haben, dass diese Mittel dann auch ganz zielgerichtet mit gutem Ergebnis eingesetzt werden. Das ist ganz zentral. Also das erschöpft sich bei weitem nicht nur in der Debatte, ob ich jetzt irgendwelche Totalverweigerer härter sanktionieren soll oder nicht.
Jetzt sind die Zeiten auch, was den Bundeshaushalt anbetrifft, ja nicht ganz einfach. Der ehemalige Finanzminister Christian Lindner hat unermüdlich gesagt, wir müssen im Sozialen einsparen, gerade beim Bürgergeld. Da müssen wir einsparen, um das Geld sinnvoller einzusetzen. Aus den Jobcentern hören wir, für 2025 haben wir weniger Geld. Wir haben weniger Möglichkeiten, da mehr Ressourcen einzusetzen für die Betreuung. Also die Aussichten für das, was Sie auch fordern, sind da nicht ganz günstig.
Die Aussichten sind leider nicht ganz günstig und da kommt hinzu, dass wir nun mal seit mehr als 4 Jahren Krise haben. Und das führt dazu, dass Arbeitslosigkeit sich auch einfach verlängert. Und das ist ein ganz kritischer Faktor. Wenn Menschen länger in der Arbeitslosigkeit bleiben, dann wird es am Ende immer schwieriger, wieder in die Jobs zurückzubekommen. Dann hat man irgendwann ein Stigma, langzeitarbeitslos, da stimmt doch irgendwas nicht. Dann veraltet die Arbeitserfahrung, veralten die Qualifikationen. Das heißt, wenn man Arbeitslosigkeit senken will, dann spielt Zeit auch einfach eine Rolle. Man muss rechtzeitig dabei sein. Man muss da rechtzeitig dazwischen gehen. Die Investition jetzt, die kann einen solchen Teufelskreis durchbrechen. Einen nach unten und stattdessen die Perspektive nach oben öffnen. Dementsprechend ist es gerade in einem solchen Bereich entscheidend zu investieren. Und wenn wir dann über Schuldenbremsen zum Beispiel reden, dann sind sich mittlerweile viele einig, ja, Investitionen könnte man da ja rausnehmen. Investitionen in Personalkapazität zählen aber überhaupt nicht.
Sie haben auch noch etwas anderes vorgeschlagen zum Thema Verfestigung von Langzeitarbeitslosigkeit. Sie haben gesagt, eine Anschubhilfe wäre notwendig, auch um die Motivation von Langzeitarbeitslosen, sich da wieder rauszuarbeiten, zu stärken. Nämlich, dass sie auch finanziell mehr davon haben, wenn sie Arbeit aufnehmen. Da sagen viele, naja, mein Gott, ist das denn nicht Motivation genug, überhaupt wieder Arbeit zu finden? Brauchen die da noch eine Prämie dafür? Da steckt dann wieder das Bild dahinter, die wollen ja nur nicht arbeiten, die sollen mal endlich sich zusammenreißen. Was ist Ihre Idee für eine Anschubhilfe? Warum ist die nötig?
Wir haben tatsächlich seit langem eine Schwierigkeit im System. Und das kam auch gar nicht erst mit dem Bürgergeld, sondern das war zuvor auch schon so. Wenn ich Arbeit aufnehme, wenn ich mein Einkommen ausweite, dann werden natürlich Sozialleistungen zurückgenommen, weil ich ja an sich stärker auf eigenen Beinen stehen kann. Das an sich ist in Ordnung. Aber in vielen Bereichen werden die Sozialleistungen, also das Bürgergeld oder darüber, wenn man aus dem Bürgergeld rauskommt, auch das Wohngeld oder Kinderzuschlag, die es dann danach gibt, diese Sozialleistungen werden dann oft so stark gekürzt, dass ich in der eigenen Tasche am Ende so viel mehr dann nicht übrig habe. Das heißt, hier kann man wirklich die Anreize verbessern. Man kann dafür sorgen, dass es da einen Selbstbehalt gibt, durchgängig, dass ich sozusagen zumindest mal durchgängig 30% behalten kann und bei Jobaufnahme vorübergehend diese Kürzung der Sozialausgaben vielleicht auch noch geringer ausfällt. Also damit man da wirklich erstmal einen Anreiz hat, in den Job reinzugehen, über diese kurzfristige Hürde rüberkommt und dann, wenn man das erstmal geschafft hat, dann durchbricht man den Teufelskreis, dann ist man raus aus dieser Verfestigung von Arbeitslosigkeit, dann hat man wieder Perspektive, dann geht man in eine berufliche Entwicklung und dann können sich Dinge von selbst positiv fortsetzen. Also es geht da wirklich darum, erstmal den Impuls zu setzen. Und dafür können finanzielle Anreize durchaus etwas bringen.
Das geht aber davon aus, dass jemand, der aus Langzeitarbeitslosigkeit wieder in den Job geht, einen Job hat, der nicht existenzsichernd ist, der tatsächlich dann auch noch Sozialleistungen ergänzend braucht. Wäre es nicht besser, dann zu sagen, okay, wer einen Job bekommt, der soll auch einen haben, der existenzsichernd ist. Müsste man nicht auf der Seite besser ansetzen?
Am Ende ist es das A und O. Menschen dabei zu unterstützen, wieder komplett auf eigenen Beinen zu stehen, ihren Lebensunterhalt komplett wieder selbst zu verdienen. Das funktioniert übrigens auch durchaus in einem Anteil von Fällen, die dann direkt komplett aus dem Bürgergeld rausgehen. Aber viele Menschen haben da auch einfach, sind in einer anderen Lage, haben auch andere Einschränkungen, können vielleicht nicht auf einen Schritt dahin kommen, entweder weil es mit dem Lohn nicht reicht oder weil sie aus gesundheitlichen Schwierigkeiten, aus familiären Verpflichtungen, aus vielen anderen Gründen vielleicht auch keine Vollzeit auf einen Schlag antreten können. Und dann ist es auch wichtig, Schritt für Schritt zu gehen. Also mal den ersten Schritt in einer Erwerbstätigkeit, selbst wenn man aus dem Bürgergeld noch nicht komplett rausgeht, sondern dann immer noch aufstockende Leistungen erhält. Aber das ist dann auch Sinn der Sache. Das ist dann auch Sinn der Sache, solche Jobs auch zu ermöglichen. Aber dann muss es eine Weiterentwicklung geben. Also da geht es dann nicht einfach nur darum, ergänzend Geld zu zahlen, sondern auch dann geht es noch darum, bleiben wir in der Arbeitsmarktpolitik dran? Entwickeln wir da den beruflichen Weg weiter? Stabilisieren wir das? Also auch da die aktive Komponente, die bleibt ganz wichtig.
Dieses Problem haben wir ja seit Jahren. Derzeit sind es ungefähr 800.000 Beschäftigte, die so wenig verdienen, dass sie ergänzend Sozialleistungen brauchen, die sogenannten Aufstocker. Wie kann man da rangehen? Das ist ja eine Dauersubventionierung des Staates für Unternehmen, die zu wenig zahlen, um davon leben zu können.
Da muss man genau hinschauen, woran das liegt, dass Menschen am Ende sozusagen die Bedürftigkeit nicht überwinden. Und das liegt nicht immer daran, dass der Arbeitgeber einen zu geringen Stundenlohn zahlt, sondern das liegt öfters auch daran, dass in der jeweiligen Lebenslage zum Beispiel keine Vollzeit möglich ist. Das liegt öfters auch daran, dass die Haushalte größer sind, dass da zum Beispiel noch Kinder zu versorgen sind, die ja auch einen Anspruch im Bürgergeldsystem haben. Das heißt, je größer der Haushalt, desto größer der Anspruch insgesamt und desto höher liegt natürlich auch die Latte, aus eigener Erwerbstätigkeit einer einzelnen Person dann komplett aus jeglicher Sozialleistung rauszukommen. Das muss man also sehen. Die Lage ist da sehr viel komplexer, als es reicht einfach nicht. Und dann geht es sicherlich am Ende auch darum, ja, wir brauchen in Deutschland gute Löhne. Wir sind glücklicherweise mittlerweile in einer Situation auch, wo die unteren Löhne deutlich aufgeholt haben. Die wurden in den 2000er Jahren dann wirklich mal deutlich abgehangen. Da haben vor allem die Gutverdiener Lohnerhöhungen bekommen. Aber mittlerweile in den letzten Jahren hat sich das umgekehrt. Also da ist die Schere nicht weiter auseinandergegangen, sondern glücklicherweise dann auch mal ein Stück weit zusammen.
Prekär ist die Lage ja vor allem für diejenigen, die geringfügig beschäftigt sind, also die nicht 40 Stunden in der Woche arbeiten. Das hat der Staat ja nun selber subventioniert und er subventioniert es weiter. Stichwort Minijobs. Also wer, ich glaube derzeit liegt die Grenze bei 520 Euro, wer nicht mehr arbeitet, der wird belohnt, beziehungsweise der Arbeitgeber, was dann auch in Unternehmen den Anreiz erhöht, Minijobs zu schaffen. Das führt dazu, dass viele Beschäftigte vielleicht mehr arbeiten wollen, aber nichts anderes als Minijobs finden, in der Minijobfalle feststecken. Sollte man das nicht ändern, die Minijobs einschränken oder vielleicht ganz abschaffen?
Also es ist in der Tat so, wenn man sich anschaut, wie viel möchten eigentlich Menschen arbeiten, dann findet man unter Minijobbenden die größten Anteile von denjenigen, die mehr wollen. Also bis zur Hälfte der Minijobbenden würde eigentlich teils auch deutlich mehr arbeiten. Da ist ein Riesenpotenzial drin. Solche Minijobs sind natürlich durchaus okay, wenn ich das neben einem Studium mache oder ähnliches. Da soll man ja niemanden nötigen, dann noch mehr Stunden zu arbeiten. Das war mal eingeführt worden, als man überhaupt irgendwas im Arbeitsmarkt in Bewegung bringen wollte. Aber heute ist die Entwicklung darüber hinaus einfach viel entscheidender, gerade auch die berufliche Entwicklung von Frauen. Deswegen, ja, eine Möglichkeit wäre, einfach alle Jobs gleich zu behandeln. Das würde übrigens gar nicht dazu führen, dass alle Minijobber gleich viel Steuern zahlen müssen. Denn wer einfach nur ein Einkommen hat und da ganz wenig verdient, der zahlt ja eh keine Steuern. Wenn man diesen Schritt nicht gleich gehen kann, könnte man zumindest sagen, wir führen aber Instrumente ein, die den Sprung erleichtern. Also die zum Beispiel einen Steuerfreibetrag im ersten Jahr ermöglichen, wenn ich aus dem Minijob in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung gehe, damit ich da dann erstmal eine flachere Rampe habe und in Gang komme.
Ein Punkt, Herr Weber, würde ich gerne noch ansprechen. Das Bürgergeld ist seit seiner Einführung um 25% in zwei Schritten erhöht worden. Auch das hat ja viele Diskussionen ausgelöst, war aber auch eine Reaktion auf die steigende Inflation, gestiegene Lebensmittelpreise, erhöhte Energiepreise etc. 25% ist gleichwohl ein Riesenschritt. War das zu viel?
Das war in der kurzen Frist zu viel, aber man muss auch hier genauer hinschauen. Wir haben einen Anpassungsmechanismus, der im Moment nicht ganz glücklich ist. Der führt dazu, wenn die Inflation hochschnellt, dass man dann kurzfristig bei der Anpassung der Regelsätze nach oben im Grunde eine doppelte Inflationsanpassung hat. Also es wird einmal grundsätzlich nach oben angepasst und dann nochmal an die Inflation des aktuellen Jahres. Da kommt es also im Grunde doppelt drauf. Bei den Löhnen kommt das natürlich nicht doppelt drauf. Dementsprechend haben die Regelsätze in letzter Zeit die Löhne auch abgehangen. Jetzt ist aber im Mechanismus etwas eingebaut, dass das dann danach wieder abgeschmolzen wird. Also nächstes Jahr gibt es im Regelsatz eine Nullrunde, bei den Löhnen natürlich nicht. Das gleicht sich dann wieder aus. Aber man sieht ganz deutlich, dieses Hin und Her, das schafft Irritationen. Das schafft auch Irritationen in der Debatte. Und dementsprechend sollten wir das auch wieder ändern. Also hin dazu, wirklich zeitnah an die Inflation anzupassen. Das ist wichtig, denn es geht um das Existenzminimum. Das darf durch die Preissteigerung nicht aufgefressen werden. Aber wir sollten das kontinuierlich machen, damit wir da in ruhigeres Fahrwasser kommen.
Jetzt haben wir fast 30 Minuten gesprochen über das Bürgergeld, Reformbedarf. Wo müssen wir ansetzen? Wenn wir da jetzt ein Fazit ziehen, wo müsste nachgesteuert werden?
Also aus meiner Sicht sollten wir einfach alle Register stärker ziehen, die dazu geeignet sind, Langzeitarbeitslosigkeit über die Jahre auch wieder abzubauen. Und alle Register heißt, wir müssen endlich die Qualifizierung stärker in Gang bringen. Das war ein richtiges Ziel des Bürgergelds. Dafür muss es die Möglichkeiten geben. Wir müssen in die Unterstützung, in den individuellen Fällen investieren, denn Langzeitarbeitslosigkeit abzubauen, das ist ein schwieriges Geschäft und da muss man sich um die Einzelfälle kümmern. Wir müssen auch bei der Verbindlichkeit der Regeln wieder ein Stück nachlegen, dabei aber nicht einseitig auf massiven Druck setzen, aber eine vernünftige Verbindlichkeit. Und wir sollten die Anreize, die finanziellen Anreize verbessern. Alles das zusammen wird dazu führen, dass wir über die Jahre in der Arbeitslosigkeit auch wieder runterkommen. Aber wir müssen es machen und wir müssen es wirklich zeitnah machen, denn die Verfestigung von Arbeitslosigkeit, die wartet leider nicht auf uns.
Das sagt Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB in Nürnberg. Herr Weber, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Gern geschehen.